25. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit. Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die da groß ist. Wer ist es, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Der wird im Guten wohnen, und seine Kinder werden das Land besitzen. Am Rat des Herrn haben teil, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.
Ja, in den vergangenen Wochen haben wir uns mit den Psalmen schon ein bisschen beschäftigt. Ich freue mich sehr über diese Serie, über die Psalmen. Vielleicht wart ihr da an der einen oder anderen Stelle. Psalm 2 gab es schon über den Weltherrscher. Psalm 8 über den Menschenschöpfer. Und es folgen noch nach diesem Sonntag Psalm 27, der Kraftschenker. Psalm 34, der Antwortgeber. Und Psalm 41, der Heilmacher. Also noch spannende Themen liegen vor uns. Und heute ein nicht weniger spannendes Thema, als Johannes gesagt hat, was wir eventuell erwarten können. Und er war ja da sehr dezent. Da ist mir plötzlich eingefallen, was man eigentlich auch noch hätte alles sagen können zu diesem Psalm. Aber das müsst ihr euch dann einfach denken. Also ich lasse euch gerne Anteil haben an meinen Gedanken. Und wir werden auch nachher noch einen kleinen Moment Zeit haben, wo wir miteinander ins Gespräch kommen können und da können wir quasi in kleinen Gruppen nochmal austauschen, was uns vielleicht wichtig geworden ist oder was uns gefehlt hat, was wir dazu denken. Die erste und einfachste Frage, die mir gekommen ist, als ich den Psalm gelesen habe und auch dieses Motto gesehen habe, Wegweiser, war, dass ich mir die Frage gestellt habe, obwohl ich jetzt schon sehr lange Christ bin, aber warum sollte ich Gott bitten, mich zu leiten? Kann man sich ja immer mal wieder fragen. Warum sollte ich Gott bitten, mein Wegweiser zu sein? Weiß ich nicht vielleicht selbst am besten, was gut für mich ist? Zumindest mir geht es oft so, dass ich mich so verhalte, als ob ich selber wüsste, was gut für mich ist. Und da brauche ich Gott eigentlich nur in den Notfällen. Warum sollte ich jemand anderem die Zügel, das Steuerrad, das Steuerruder meines Lebens übergeben? Der Psalmbeter von Psalm 25, die Bibel sagt ja an der Stelle, es ist König David, der hat gleich mehrere Gründe. Und die sind mir so in den einzelnen Versen, nicht in allen, aber in einzelnen Versen aufgefallen. Er nennt Gründe, warum er sich gerne von Gott führen lässt und warum das für ihn wichtig ist. Und ich möchte mit euch an einigen Versen dieses Psalms entlang gehen. Und wie gesagt, am Ende haben wir dann noch eine kleine Gesprächsphase. Ich springe mal zu Vers 5 gleich. Da haben wir eben von Katja gehört, du bist der Gott, der mir hilft, in der Luther-Übersetzung. Und die meisten von uns werden ja so ein paar Punkte aus der Geschichte von König David kennen und wissen, dass er auch eine sehr wechselvolle Lebensgeschichte hatte, mit Höhen und Tiefen und auch manchen Totalausfällen. Vielleicht können wir das auch gut nachvollziehen, vielleicht nicht in der Tiefe, wie David sie vollzogen hat. Aber er hat eben eigene Erfahrungswerte gesammelt, aufgrund derer er sagen kann, ich möchte von dir, Gott, geleitet werden. So oft habe ich versucht, mich selbst zu leiten und oft ist es schiefgegangen. Aber du, Gott, hilfst mir. Deine Wege sind gut. Was sind deine Erfahrungswerte oder meine? Wenn ich jetzt du sage und deine, dann fühlt euch nicht unmittelbar in der Schule, sondern da beziehe ich mich auch mit ein. Was sind meine, was sind deine Erfahrungswerte in der Freundschaft mit Gott, wenn du einmal zurückschaust? Hat sich da Gott als vertrauenswürdig erwiesen? ist er ein Gott gewesen, der geholfen hat und der hilft immer noch. Mir geht es so, wenn ich vor einer aktuellen Entscheidung stehe und nicht weiß, ob ich Gott vertrauen kann, dass er mich einen guten Weg führt, dann versuche ich zurückzuschauen auf das, was wir beide schon miteinander erlebt haben. Oder ich und Gott und auch viele aus meinem Umkreis, wo er mich durchgetragen und wirklich gut geführt hat, in Freude und auch im Leid. Und dann weiß ich eigentlich wieder, dass ich gerne möchte, dass Gott mir seine Wege und Steige zeigt, weil sie besser sind als alles, was ich mir ausdenken kann. Gehen wir mal zu Vers 6. Da heißt es, deine Barmherzigkeit und deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. David knüpft an die Glaubenserfahrung der Generationen vor ihm an, denke ich mir hier. Was hat er durch die Erfahrung seiner Vorgänger im Glauben gelernt? Zum Beispiel durch die Lebensgeschichten von Abraham und Sarah, von Mose und Josua. Und nicht zuletzt durch seinen persönlichen Umgang mit seinem Mentor und seinem Glaubensvorbild, dem Propheten Samuel, der ihn zum König salbte und ihm in Glauben an den Gott Israels unterwiesen hat. Alle diese Menschen haben gute Erfahrungen mit der barmherzigen und gütigen Wegweisung und Führung Gottes gemacht. Und ich denke, David konnte daraus lernen. Wer sind meine, wer sind deine Glaubensvorbilder? In der Bibel, in der Kirchengeschichte, in deiner eigenen Lebensgeschichte oder ganz aktuell auch heute. Was kannst du von deinen Glaubensvorbildern lernen? Darüber, wie Gottes Wegweisung und Führungskompetenz aussieht. Vers 8. Der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er Sündern den Weg. David selbst hat Gott Mühe gemacht, weil er immer wieder gehörig vom Weg abgekommen ist. Ehebruch, Mord, Lügen, Täuschung. Deswegen weiß er aus eigener Anschauung, wenn wir Mist gebaut haben, wenn wir vom Weg abgekommen sind, dann führt Gott uns wieder auf den rechten Weg, wie es im Vers 8 heißt. Wenn wir zu ihm umkehren und uns vor ihm demütigen, also unsere Schuld bekennen, so wie David es zum Beispiel im Psalm 51 tut. Das ist ein sehr beeindruckender Psalm. Und da möchte ich euch ein paar Verse vorlesen. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor dir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge all meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Manchmal, auch das sehen wir im Leben von David, haut Gott auch die Bremse rein sozusagen, wenn wir das Stoppschild überfahren haben. Und das tut er, um uns davor zu bewahren, uns selbst und andere vollends in den Abgrund zu reißen. David hat es erlebt, seine Schuld, die ist nicht nur für ihn selbst mit Konsequenzen behaftet gewesen, sondern natürlich auch für andere, andere, an denen er schuldig geworden ist, auch andere aus seinem Umfeld, die gar nichts damit zu tun hatten. Für die, die er liebte, hat seine Schuld auch Konsequenzen gehabt. Aber nur so konnte Gott ihn anscheinend zur Umkehr bewegen. C.S. Lewis hat einmal in einem seiner Bücher geschrieben, über den Schmerz war das, Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Immer wenn ich diesen Bußpsalm von David lese, Psalm 51, frage ich mich, wo muss ich umkehren, auch wenn ich denke, ich bin doch eigentlich ganz okay und ich bin eigentlich doch ein guter Christ und so. Von was muss ich mich abwenden, um wieder in Gottes gute und gerechte Nähe kommen zu können, ja innige Gemeinschaft mit ihm zu haben? Von was muss ich mich abwenden, damit er mir von Herzen vergeben kann? Wie kann ich wieder in seine Arme laufen, dass er mich in die Arme schließt, mir vergibt und mich neu ausrichtet? Vers 9, ein weiterer Aspekt, finde ich, der Wegweisung Gottes. Da lesen wir, er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. David weiß, im Grunde hat er Gott bitter nötig. Abseits der strahlenden Fassade als König, als Krieger, als Frauenheld, da ist er doch oft ganz schön armselig und bedürftig und elend, so wie wir alle im Grunde. Er, der doch der gute Hirte seines Volkes sein sollte als König, der hat sich oft als ungerechter Hirte nur selbst geweidet, wie es im Buch Ezechiel heißt. Er hat selbst einen guten Hirten bitter nötig, der ihm zeigt, wie es geht. Einen guten Hirten wie Gott. Ich lese uns ein paar Verse aus Hesekiel 34, Abvers 15. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Lasse ich es zu, lässt du es zu, dass Menschen, bei denen du sicher sein kannst, hinter deine Fassade blicken? Kannst du mit dir selbst ehrlich sein und Gott deine Bedürftigkeit hinhalten? Jeder von uns ist an der einen oder anderen Stelle auf die eine oder andere Weise verwundet, schwach, verloren. Und ich möchte Gott immer wieder meine Bedürftigkeit hinhalten, auch wenn das manchmal nicht angenehm ist. Mein Hunger, mein Durst, damit er mich als guter Hirte zu guten Weideplätzen leiten kann. Vers 10. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse, also das hat nichts mit der Zeugnisausgabe jetzt zu tun, sondern seine Gebote halten. Vers 10. David hat es erlebt. Gott hat einen Bund mit ihm geschlossen und seine Zusagen gehalten, bis in die ferne Zukunft hinein, bis zur Ankunft von Jesus, des Sohnes Davids, des Herr des Universums, des Herrschers für alle Zeit. Wenn wir Gott die Treue halten, einen Bund mit ihm eingehen, dürfen auch wir erleben, dass Gott uns treu ist und Wege in ein gutes, erfülltes, gottgefälliges, also ein Leben, was Gott Freude macht, führt. Wir dürfen erleben, egal ob wir wie David Nachkommen haben oder nicht, unser Leben bringt Frucht. In der Kraft Gottes können wir etwas bewirken in dieser Welt. Etwas von uns wird bleiben, weil es aus Gott geboren ist. Dieser Bund, den wir mit Gott eingehen und halten, ist für uns Christen der Bund, den Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung gestiftet hat. Wir lesen im Markus-Evangelium, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und heute feiern wir wieder Abendmahl und können uns daran erinnern, an diesen Bund und können ihn neu bekräftigen. Hast du, habe ich, einen Bund mit Gott, mit Jesus geschlossen? Viele von euch heute Morgen würden das wahrscheinlich mit Ja beantworten. Seine Wege für mich, seine Wege für dich werden von Güte und Treue geprägt sein. Und wenn du dir vielleicht nicht sicher bist oder sagst, irgendwie habe ich das Gefühl, da war in letzter Zeit so lange Funkstille zwischen mir und Gott, dann kannst du diesen Bund auch wieder erneuern. Oft ist es ja so, dass von Gottes Seite der Bund sowieso feststeht, aber wir denken immer wieder, oh nein, jetzt habe ich mich schon wieder so weit von Gott entfernt. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir noch in Freundschaft verbunden sind. Und da kann es manchmal auch helfen, wenn du diesen Bund einfach erneuerst. Wir haben auch heute wieder ein paar Beter hier im Zwischenraum stehen. Und da kann man das auch zum Beispiel einfach mal machen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das tut von Zeit zu Zeit auch mal wieder gut. Vers 12, da sagt David, wer ist es, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Wer ist es, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. In einer anderen Übersetzung, das Buch, da heißt es, wo findet sich ein Mensch, der dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet? Ihm weist er den Weg, den er wählen soll. Wenn wir Gott mit Ehrfurcht begegnen, wenn wir ihn souverän, wenn wir ihn Herrscher sein lassen, wenn wir nach seinem Willen fragen, weil wir davon ausgehen, dass er eben besser weiß als wir selbst, was gut für uns ist, dann offenbart er uns seinen Willen und seinen Weg. Wir erinnern uns an den Auftakt unserer Predigtreihe mit Psalm 2 und Matthias Clausen. Da hieß es im Vers 11, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn. Furcht heißt hier nicht, Gott mit Angst zu begegnen, aber mit Ehrfurcht, mit Respekt und Demut. Ist dein Verhältnis zu Gott auch von der Ehrfurcht vor ihm, dem Heiligen, geprägt? Ich muss mich da selbst immer wieder an der Nase fassen, mir das bewusst machen, weil mir natürlich das Bild von Gott als Freund, Gott als Weggefährte, Gott als himmlischer Vater besser gefällt. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Aber Gott ist eben nicht nur mein Freund und Weggefährte, sondern er ist auch der Heilige, dem ich Liebe, aber auch Ehrfurcht entgegenbringen möchte. Er ist mein Herr, dem ich gehorsam sein möchte. Vers 13. Der den Herrn fürchtet, wird im Guten wohnen. Natürlich auch die, den Herrn fürchtet, wird im Guten wohnen. Ich habe in einer Übersetzung, in die ich manchmal mal reinschaue, um die ganz zu lesen, dazu ist sie manchmal zu kompliziert, aber gelesen, des Seele, also der oder die, die den Herrn fürchtet, deren oder dessen Seele wird im Glücke nachten. Das fand ich ganz spannend. Nachten heißt so viel wie wohnen, aber die Seele wird im Glücke nachten, wenn wir den Herrn mit Ehrfurcht begegnen. Das fand ich sehr schön, die Übersetzung. Sie ist von kleiner Fun Fact oder vielleicht gehört es auch zu den Fakten, die man nicht unbedingt wissen muss, aber manchmal ist es ganz nett, wenn man es mir erzählt bekommt. Diese Übersetzung ist von Naftali Herz Tursinai, der wurde in Lemberg, also im heutigen Lviv in der Ukraine geboren, war dann ab 1933 an der Hebräischen Universität in Jerusalem Professor für Hebräisch und er hat auch an der Wiederbelebung der hebräischen Sprache mitgewirkt und er hat eben eine schöne Übersetzung, also manchmal so ein bisschen poetisch, manchmal ein bisschen unverständlich, des Alten Testamentes oder des Ersten Testamentes gemacht. Eine schöne Verheißung, des Seele, der den Herrn fürchtet, wird im Glücke nachten. Wer Gott mit Ehrfurcht begegnet, den leitet Gott recht. Ich möchte, dass meine Seele im Glücke nachtet, dass ich Leben in Fülle habe. Nicht notwendigerweise macht sich das ja an Gesundheit, an Glück und Wohlstand fest, das wissen wir alle. Aber ich möchte gerne nahe bei Gott sein und erleben, ja, wie glücklich und wie erfüllt ein Leben in der Nähe Gottes ist. Meine Seele soll im Glücke nachten. Deine vielleicht auch. Vers 15. Und damit sind wir schon beim letzten Vers, den ich auslegen möchte, angelangt. Es gibt noch ein paar mehr Verse im Psalm 25, die könnt ihr euch ja dann gerne noch durchlesen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, heißt es da im Vers 15. Er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Ein Netz, habe ich mich gefragt, was ist das für ein Netz? Und wenn man dann so ein bisschen in der Bibel umherschaut, dann stellt sich raus, dass es ein Netz sein könnte, vielleicht wie eines, das man beim Vogelfang verwendet oder eine Schlinge, wie beim Fangen von Wild in der Antike, eine Art Tierfalle. Netz wird in der Bibel eben an einigen Stellen, aber auch als Bildsprache dafür gebraucht, wenn Menschen uns Böses wollen, wenn sie uns zu Fall bringen wollen oder wenn wir uns selbst in ein Netz von Schuld verstricken und stolpern. Dann verlieren wir den Weg aus dem Blick, der gut für uns ist, den Gott für uns vorbereitet hat. Aber Gott ist da. So wie beim verlorenen Sohn ist er da, auch mit offenen Armen, wenn wir bereit sind, umzukehren und zu sagen, ich bin gefallen, hilf mir auf, ich möchte mit dir neu anfangen, neu weitergehen, eine neue Chance, ein neuer Tag. Gott ist da. David hat das selbst erlebt und er kann mit Überzeugung sagen, er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wenn wir Gott lassen, dann befreit er uns aus allen Verstrickungen und manchmal braucht er auch Helfer und Helferinnen dazu oder sogar sehr oft. Wenn wir ihn lassen, dann befreit Gott aus unseren Verstrickungen, macht uns frei durch die erlösende Kraft des Blutes Jesu, hilft uns auf und zeigt uns wieder seinen Weg, der in die Freiheit führt. Diese Stelle mit dem Netz aus Psalm 25 erinnert mich an einen anderen Psalmvers, einer meiner Lieblingspsalmverse, wo es heißt, unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Netz des Vogelfängers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Was ist mein Netz, was ist dein Netz, das andere über dich geworfen haben vielleicht, in das du ohne eigenes Verschulden hineingeraten bist oder in das du dich bewusst verwickelt hast? Gott will mich, Gott will dich. Gott will uns befreien. Ich möchte jetzt an dieser Stelle kurz eine Stille machen. Ich fand das so schön. Johannes hat vorhin auch eine Stille gemacht zu Anfang des Gottesdienstes, wenn man so aus dem Gewusel kommt. Und jetzt habe ich so viele Gedanken vor euch hingestreut. Ich möchte jetzt gerne einfach eine kurze Stille machen, die ich dann wieder beende, wo ihr einfach nochmal überlegen könnt, was hat mich angesprochen? Was hat mich vielleicht doch geärgert? Wo hat Gott vielleicht den Finger draufgelegt? Oder wo hat er mich liebevoll an etwas erinnert? Eine Minute Stille ungefähr und dann sage ich, wie es weitergeht. hat Gott sich in deinem Leben als vertrauenswürdig erwiesen? War er ein Gott, ist er ein Gott, der hilft? Was kannst du von Glaubensvorbildern über Gottes Wegweisung lernen? Von was solltest du dich abwenden, damit Gott uns wieder einen guten und gerechten Weg führen kann? Halten wir Gott unsere Bedürftigkeit hin, dass er uns zu guten Weideplätzen führt? Haben wir einen Bund mit Gott durch Jesus geschlossen, damit Güte und Treue in Gottes Wegweisung, damit wir das erleben können? Begegnen wir Gott mit Ehrfurcht, damit wir erfahren, dass unsere Seele im Glücke nachten kann? Und haben wir die Befreiung Gottes vielleicht schon öfter aus Netzen erlebt und einen Weg in die Freiheit einschlagen können? Das wären so einige der Fragen und der Gedanken aus der Predigt, über die ihr euch jetzt noch vielleicht 2 bis 3 Minuten unterhalten könnt. Ihr müsst das nicht, ihr könnt auch einfach weiter in der Stille sitzen bleiben, aber ihr könnt euch auch gerne so, wie ihr sitzt, zueinander drehen und darüber unterhalten, ja, was möchte ich mitnehmen von dieser Predigt? Was hat mir vielleicht gefehlt? Was hat mich angesprochen? 3 Minuten Zeit und dann beende ich das mit einem Gebet. Herr, danke, dass du nie fertig bist mit uns, in dem Sinn, dass wir auf dem Weg mit dir immer noch Neues entdecken können. Danke, dass du so viel Geduld mit uns hast. Und wenn wir fallen, dann hilfst du uns auf und gehst mit uns weiter. Und auch wenn wir manchmal in die entgegengesetzte Richtung rennen, wartest du, bis wir wieder zu dir zurückkommen. Herr, wir wollen das glauben und auch annehmen, dass du uns einen guten Weg führst. Auch wenn manchmal Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Herr, aber du bist der beste Wegweiser, den wir kennen. Du bist der gute Hirte und wir wollen dir folgen und mit dir gehen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns leitest, auch in der kommenden Woche, in der Sommerzeit, Herr. Danke, dass du uns führst, dass du ein guter Wegweiser bist. Amen.